Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Diese Woche gab es ein Thema, das die Headlines dominiert hat, und das war der Aufschrei über das abgehörte Taurus-Gespräch bei der Bundeswehr. Reden wir auch drüber, aber uns beschäftigt erstmal eine andere Meldung, die diese Aufmerksamkeitsschwelle nicht überwunden hat. Dabei wird sie sich wahrscheinlich sehr viel mehr auf unser Leben auswirken. Und das ist die KI-Konvention des Europarats. Es ist der Versuch, eine Art internationalen Pakt zu schließen, der die Menschenrechte in Einklang bringen soll mit künstlicher Intelligenz. Wer sich jetzt fragt, was ist das nochmal, der Europarat, und war da nicht irgendwas mit AI Act, klären und sortieren wir gleich. Außerdem wird es um die Idee gehen, das Wesen von Hunden besser zu verstehen. Ja, auch mit KI. Das Thema aber, mit dem es losgeht, das spielt in einem anderen Bereich und interessanterweise in einem, der es seltener auf die Eins der Meldungen schafft, nämlich in dem der IT-Sicherheit. Luftwaffenoffiziere besprechen ein hypothetisches Szenario, in dem Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden. Und Russland hat das Gespräch mitgeschnitten und geleakt. Wie konnte das passieren und wie kann die Überwachung von vertraulicher Kommunikation in der Bundeswehr in Zukunft verhindert werden? Dazu wird es am Montag eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses geben. Bis heute ist der Stand aber dieser hier.
Der Grund, dass das Telefonat in den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte, geht auf einen individuellen Anwendungsfehler zurück. Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD war das am Dienstag in einer Pressekonferenz in Berlin. Und mit dem Einwahlverfahren, da bezieht er sich auf das Videokonferenzsystem WebEx. Eigentlich wird es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch als sicher eingestuft. Aber ein Teilnehmer hatte sich über ein offenes WLAN in einem Hotel in Singapur telefonisch eingewählt. Und dort, das kommt leider noch hinzu, fand gerade eine Flugmesse mit hochrangigen Militärs statt. Ein Ort also, an dem Abhöraktionen besonders wahrscheinlich sind. Ja. Individueller Fehler eines unbedachten Offiziers oder nur die Spitze des Eisbergs, wie die Opposition Anfang der Woche gemutmaßt hat. Das habe ich Sven Herpich gefragt. Er ist Leiter für Sicherheit und Resilienz bei der Stiftung Neue Verantwortung. Und er beobachtet das Thema nicht nur auf politischer Ebene, sondern hat auch selbst für Bundesbehörden zum Thema IT-Sicherheit gearbeitet.
Also die Erklärung vom Bundesverteidigungsminister klingt schon sehr plausibel. Also im Endeffekt kann man sich hauptsächlich zwei Sachen vorstellen. Einmal, dass entweder das Hotelzimmer oder wo auch immer der Gesprächsteilnehmer war, abgehört wurde und dass da eben nicht entsprechend geprüft wurde, ob man da über sensible Inhalte sprechen darf. Oder eben, dass man das Einwahlverfahren nicht beachtet hat und deswegen eine sonst sichere Verbindung unsicher gemacht hat. Ich glaube, das ist sowohl wahrscheinlicher als auch plausibler, als ein Fall, dass die IT-Systeme der Bundeswehr kompromittiert sind, entweder Netzwerke oder irgendwelche Endgeräte. Vor allem deswegen, weil man immer mitdenken muss, wenn dieser Mitschnitt jetzt veröffentlicht wird, das bedeutet, der wahrscheinlich russische Nachrichtendienst hat das an Medienunternehmen weitergegeben, dann ist ja klar, dass eine Untersuchung kommen wird, eine forensische, eine technische Untersuchung, und dass innerhalb kurzer Zeit dieser Nachrichtendienst keinen Zugriff mehr auf diese Nachrichtenquellen hat. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel ist es ja eigentlich, als Nachrichtendienst so lange wie möglich an solche Informationen ranzukommen. Und wir sprechen hier dann davon, dass diese Quelle dann quasi verbrannt wird mit so einem Leak. Und ich glaube, so sensibel war das Leak jetzt nicht, dass man dafür dann wirklich guten nachrichtendienstlichen Zugriff aufgeben würde.
Sie haben jetzt gesagt, Sie glauben nicht, dass die IT-Infrastruktur oder die Systeme da bei der Bundeswehr oder beziehungsweise an dieser Stelle kompromittiert seien. Aber müsste man sich die IT-Systeme der Bundeswehr nicht als IT-Systeme vorstellen, die so individuelle Fehler auch irgendwie unterbinden oder unmöglich machen? Also die Frage ist, sagt es etwas über den generellen Zustand, das Niveau der IT-Sicherheit bei der Bundeswehr aus?
Ich glaube, es sagt nichts über den generellen Zustand der IT-Sicherheit bei der Bundeswehr aus. Aber es ist natürlich so, dass viele davon sprechen, der größte Fehler ist mal der Mensch. Ich würde da ein bisschen von wegleiten und würde wirklich der Argumentation folgen, zu sagen, okay, aber wir müssen die IT halt so sicher und so foolproof machen, also dass man sie gar nicht aus Versehen aushebeln kann wie möglich. Und das ist an dieser Stelle offenbar nicht geschehen. Denn da sich mindestens eine Person hier nicht an irgendwelche Regularien gehalten hat, konnte dieses System, die technische Sicherheit, eben unterminiert werden. Und das sollte normalerweise nicht der Fall sein. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Realität oft anders aussieht und man in vielen Szenarios eben Sachen, die man technisch nicht umsetzen kann, aus unterschiedlichen Gründen, durch zum Beispiel Verhaltensregeln dann versucht aufzufangen. Aber klar, wenn man sich dann nicht dran hält, dann hat man die IT-Sicherheit eben unterminiert.
Also ich glaube, es wird deutlich, Sie folgen da der Argumentation des Bundesverteidigungsministers. Nun haben wir in der Recherche nach einer Person, die uns sagen kann, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der IT-Security bei der Bundeswehr, nach einer Person gesucht, die die IT-Security auch gut kennt. Aber natürlich sind das Leute, die dann auch nicht so gerne darüber sprechen. Und am Ende muss man eben mit Leuten sprechen, die sich einen Reim drauf machen, die von außen drauf schauen und Erfahrungen haben generell in dem Bereich. Als diese Person frage ich Sie jetzt nochmal, was kann man denn von außen sagen über den Zustand der IT-Security bei der Bundeswehr?
Also von außen kann man sagen, dass es zu keinen mir bekannten großen Vorfällen gekommen ist in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, wovon abzuleiten ist, dass die Infrastruktur, die Endgeräte, die speziell abgesicherten Endgeräte und Infrastruktur der Bundeswehr eben besonders anfällig sind, besonders unsicher sind oder in irgendeiner anderen Art und Weise die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Es ist immer so, dass ein Vorfall natürlich passieren kann. Nichts ist zu 100% sicher. Aber was wir bisher gesehen haben, ist, dass die Bundeswehr diese Arbeit durchaus ernst nimmt. Die Bundeswehr hat vor einigen Jahren auch so ein Programm eingeführt, wo man, wenn man Schwachstellen findet an zum Beispiel bestimmten Webseiten der Bundeswehr und so weiter, dass man die melden kann, dass die dann behoben werden. Also ich würde schon sagen, dass das Thema hier auf der Agenda ist, da auch Ressourcen hinter sind und das Thema gelebt wird. Das schließt nicht aus, dass es auch mal zu einem Vorfall kommt.
Teile der Exekutive, also Militär, Polizei, Geheimdienste, die halten ihre IT-Strukturen ja auch gern quasi mit Absicht im Verborgenen. Und dahinter steckt eben auch so dieses System der Security by Obscurity. Also man kennt nicht viel über das System und deswegen ist es auch schwerer, das zu verstehen oder auch zu hacken. Aber dieses System ist eben unter IT-SicherheitsexpertInnen eher verpönt. Sehen Sie das auch so? Ist es generell ein Problem, dass man einfach nicht viel über seine Systeme nach außen gibt?
Also generell ist es so, dass ein System sicher sein sollte, egal wie viel der Angreifer oder potenzielle Angreiferinnen über das System wissen, also sogenannte Whitebox Security. In bestimmten Fällen kann es natürlich hilfreich sein, wenn ich jetzt gerade ein System laufen habe, was ich eigentlich updaten müsste, aber ich kann es erstmal gerade nicht updaten, dass vielleicht nicht gerade bekannt ist, welcher Versionsstand und welche Software dann genutzt wird. Aber im Grunde genommen kann das nie eine Ausrede sein, dass ich sage, okay, ich gebe bestimmte Informationen über meine Software und Hardware nicht nach draußen, weil das die Angriffsoberfläche vergrößern würde oder meinen Angreifern einen Vorteil gewähren würde. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer die Frage stellen, was haben wir Außenstehende davon oder was haben die Außenstehenden davon, wenn wir jetzt wissen, welche Software da genau eingesetzt wird. Also ich glaube, wenn man technisch diese Systeme sicher macht, dann muss man schon auch einen guten Grund finden, warum man diese Informationen haben will. Ich kann das in manchen Bereichen durchaus unterstützen. Ich hätte mir jetzt auch gewünscht, dann, wenn der Bundesverteidigungsminister schon an die Presse geht, auch zu sagen, was genau jetzt hier der Anwendungsfehler war. Ich glaube nicht, dass das so eingestuft ist, dass man das jetzt geheim halten muss oder beziehungsweise darüber nicht in der Öffentlichkeit sprechen kann. Ich kann aber schon verstehen, dass manche Sachen nicht nach draußen gegeben werden, aber im Zweifelsfall darf das nie ein Ersetzen für Updates für sichere Systeme sein, dass man darüber nicht spricht und das halt geheim halten will, weil die Systeme sind mit dem Internet verbunden, die sind mit anderen Systemen verbunden und an viele Informationen kommt man dann eben auch so ran.
Also nichtsdestotrotz haben Sie es auch gerade so eingeordnet, dass es hauptsächlich ein individueller Verfahrensfehler oder Anwendungsfehler gewesen ist. Und trotzdem ist es ja interessant, mal zu schauen, wie international auf diesen Vorfall reagiert wurde. Wissen Sie darüber etwas, wie zum Beispiel militärische Verbündete, also etwa die NATO, auf den Fall reagiert haben?
Also bisher habe ich nichts gehört, wo man sich irgendwie auf höherer Ebene echauffiert oder wo man sagt, okay, wir können jetzt den Deutschen nicht mehr vertrauen, weil da ein Gespräch geleakt wurde. Im Endeffekt ist es doch so, wenn wir uns die anderen Staaten angucken, auch alliierte Staaten, können auch gerne über den Teich gucken zu den Vereinigten Staaten in der Vergangenheit, wie die Absicherung auch der Militärgeräte dort betrieben wird, dann ist das, was jetzt gerade passiert ist, nichts, wo jemand aufschreit und sagt, oh mein Gott, das kann uns nie passieren, wie kann den Deutschen das passieren? Ich glaube, da müssen wir auch die Kirche irgendwie ein bisschen im Dorf lassen. Dazu kann es schon mal kommen. Das wissen, glaube ich, auch unsere Verbündeten oder sollten die zumindest wissen. Und das sieht, glaube ich, bei denen jetzt nicht riesig anders aus. Von daher habe ich jetzt auch nichts wahrgenommen, was jetzt irgendwie unsere Verteidigungsfähigkeit oder irgendwas anderes anzweifelt.
Der IT-Sicherheitsexperte Sven Herpich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind gespannt, ob der Verteidigungsausschuss am Montag neue Erkenntnisse zutage fördert. Aber festhalten können wir schon jetzt, auch die sichersten Systeme nutzen immer noch Menschen. Kaum eine Woche vergeht dieser Tage ohne einen neuen Aufschrei, was KI-Tools gerade wieder zu scheinbarer Perfektion gebracht haben. Weniger häufig ist die Rede davon, was eigentlich gerade alles getan wird, damit zum Beispiel keine Menschenrechte verletzt werden durch KI-Systeme. Der Europarat hat sich genau das vorgenommen. Nächste Woche sollen die Verhandlungen beginnen über das erste rechtsverbindliche internationale Übereinkommen zu künstlicher Intelligenz. Und zwar die KI-Konvention. So, Europarat. Abkommen, KI und war da nicht irgendwas mit AI Act? Genau, diese Verwirrung, die kennen auch die Europaratsmitglieder leider sehr gut und ist ja auch nicht so leicht, das alles auseinanderzuhalten. Der Europarat ist nicht die EU und die KI-Konvention ist nicht der AI Act. Aber was ist es dann? Caroline Born ist unsere Korrespondentin in Brüssel und sie sortiert das alles mal für uns und startet mit dem AI Act.
Die EU will bei künstlicher Intelligenz weltweit Standards setzen. Mit dem AI Act, eines der ersten umfassenden Regelwerke für KI.
I think this is also a chance to put a big line under the Brussels effect.
Es könnte, so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, den Brussels-Effekt unterstreichen, also dass andere Länder nachziehen. Allerdings gibt es ebenso die Befürchtung, dass die EU durch die geplanten Regeln noch mehr abgehängt wird und Innovationen hierzulande ausgebremst werden. Das Gesetz ist auf der Zielgeraden. Nach der vorläufigen Einigung kurz vor Weihnachten soll das EU-Parlament nächste Woche grünes Licht geben. Geplant ist ein risikobasierter Ansatz. Nicht die Technik, sondern die Anwendung von KI soll reguliert werden. Philipp Hacker, Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder, nennt ein Beispiel.
Wenn ich also KI anwende, um eine Geburtstagskarte zu schreiben, dann wird das praktisch gar nicht reguliert. Macht ja auch Sinn, ist dann egal, wenn die falsch ist, dann ist das mein Problem. Wenn ich KI anwende, um damit eine medizinische Operation durchzuführen, dann wird das hochreguliert. Das macht ja auch Sinn, da sind ganz andere Risiken mit drin.
Dann muss eine KI zum Beispiel transparent machen, wie die Technologie Entscheidungen trifft. Auf Druck des EU-Parlaments gibt es zudem Mindeststandards für Basismodelle. Für solche mit systemischem Risiko gelten umfassendere Pflichten. Die EU ist nicht die einzige, die an einer Regulierung arbeitet. Auch beim Europarat in Straßburg macht man sich darüber Gedanken. Ein gutes Zeichen, so Svenja Hahn, Europaabgeordnete der FDP.
Denn während der AI Act KI-Systeme im europäischen Wirtschaftsraum konkret reguliert, ist es das Anliegen der KI-Konvention, sich auf generelle Grundlagen bei der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz zu verständigen.
Der Europarat wird häufig verwechselt mit dem Europäischen Rat, also den 27 Staats- und Regierungschefs der EU. Er ist aber kein Organ der EU, sondern ein eigenständiger Zusammenschluss von, seit dem Ausschluss Russlands kurz nach Kriegsbeginn, noch 46 Ländern, darunter die Mitgliedstaaten der EU und 20 weitere Länder wie Großbritannien, die Westbalkanstaaten und die Türkei. Es gibt über 200 Übereinkommen und Protokolle des Europarats. Die wichtigste ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Über die KI-Konvention verhandelt momentan noch ein Ausschuss. In der kommenden Woche soll es soweit sein. Neben den 46 Mitgliedstaaten sind auch außereuropäische Länder wie Kanada und Israel beteiligt, sowie die USA, wo es bislang wenig Regulierung für KI gibt. Dass gerade diese Staaten an Bord sind, ist für die FDP-Politikerin Svenja Hahn entscheidend.
Das ist natürlich aufgrund von verschiedenen Perspektiven und politischen Systemen nicht immer einfach, aber es ist ein wichtiger erster Schritt. Denn sowohl der AI Act als auch die KI-Konvention des Europarats sind nicht das Ende, sondern erst der Anfang von globaler Zusammenarbeit zu künstlicher Intelligenz.
Mit der Konvention soll der erste globale Mindeststandard für KI geschaffen werden. Wer unterzeichnet, muss eine Reihe von Grundprinzipien im Umgang mit KI respektieren. Es handelt sich um ein bindendes Instrument. Im Unterschied zu anderen globalen Initiativen, zum Beispiel im Rahmen der G7, den führenden Industriestaaten, die ebenfalls Standards für vertrauenswürdige KI entwickeln. Allerdings verfügt der Europarat über keinerlei Sanktionsmacht zur Durchsetzung. Momentan streitet man in Straßburg noch über zwei Punkte. Ob der Privatsektor mit einbezogen wird, also ob Tech-Konzerne überhaupt den Regeln unterliegen und ob es Ausnahmen gibt, wenn die KI zum Schutz der nationalen Sicherheit angewandt wird. Auf den letzten Punkt hatten zuletzt auch die EU-Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen über den AI-Act gepocht.
Dankeschön. Caroline Born, die für uns nochmal Klarheit gebracht hat in die Institutionen und ihr Vorhaben. Wir haben eben gehört, dass es neben dem AI Act der EU noch ein weiteres Abkommen darüber geben soll, wie wir uns in Zukunft vor schädlichen KI-Anwendungen schützen wollen. Und zwar die KI-Konvention des Europarats. Ein Entwurf dieser Konvention existiert schon, aber der ist bei vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen auf Kritik gestoßen. NGOs aus dem Bereich Digitalisierung und Menschenrechte haben in der vergangenen Woche einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie die Sorge äußern, dass die KI-Konvention nicht die Menschenrechte schützt, sondern die Interessen von Unternehmen und Sicherheitsbehörden. Angela Müller ist Leiterin von der NGO Algorithm Watch in der Schweiz und sie hat dort den offenen Brief an den Europarat vorangetrieben. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und bevor wir auf ihre Kritik an dem Entwurf eingegangen sind, habe ich sie erstmal gefragt, was für Auswirkungen diese KI-Konvention dann überhaupt haben kann. Denn wir haben ja eben schon gehört im Beitrag, es handelt sich zwar um ein rechtsverbindliches Abkommen, aber Sanktionsmöglichkeiten, um die Regeln dann auch durchsetzen zu können, die gibt's nicht.
Bei der KI-Konvention wird es sich um einen internationalen Vertrag handeln zwischen Staaten, wie im Beitrag gesagt, rechtlich verpflichtendes internationales Recht. Es gibt verschiedene Menschenrechtskonventionen und die sind schon sehr prägend auch fürs internationale Recht und auch allgemein das globale Zusammenleben zwischen Staaten. Es wäre aber eine Rahmenkonvention, das heißt, sie gibt auch nur die Prinzipien vor, auf die sich die Staaten einigen. Und wäre dann auch nicht direkt anwendbar. Das heißt, sie müssen dann auch auf nationaler Ebene durch jeden Staat einzeln umgesetzt werden, in Gesetze, in andere Maßnahmen. Das heißt, wenn ich jetzt der Meinung bin, zum Beispiel, dass ein KI-System meine Menschenrechte verletzt hat, dann kann ich nicht irgendwie direkt nach Straßburg gehen und eine Verletzung der Konvention geltend machen. Aber wenn ich natürlich eine Menschenrechtsverletzung in Straßburg geltend mache, eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, wird das schon auch relevant sein dann in der Auslegung.
Okay, das heißt aber eigentlich haben wir es hier eher mit einem Regelwerk zu tun, das so eine Art State of the Art markiert. Also wenn in anderen Ländern dann KI-Regelungen verabschiedet werden, kann man sich daran zum Beispiel messen lassen.
Das ist tatsächlich so und wahrscheinlich werden auch die größeren Diskussionen und die größere öffentliche Aufmerksamkeit dann auf nationaler Ebene stattfinden, wenn es darum geht, die Prinzipien wirklich umzusetzen. Trotzdem möchte ich sagen, diese Konvention ist das erste internationale Übereinkommen in diesem Rahmen zu KI und hat schon eine Signalwirkung. Also es ist in gewissem Maße ein Präzedenzfall. Das heißt, es kann jetzt auch nicht darum gehen, einfach mal irgendwas zu machen, um irgendetwas zu haben, sondern man setzt hier einen Standard und der wird prägend sein.
Nun ist ja der Europarat selber ein ziemlich kompliziertes Konstrukt. Neben den eigentlichen Mitgliedern des Europarats waren jetzt zum Beispiel an der KI-Konvention noch andere Länder mit beteiligt. Und dazu gehören die Länder, die Beobachterstatus haben beim Europarat. Und da gehört zum Beispiel die USA dazu. Da ist das Besondere, dass sie zwar kein Stimmrecht haben, aber Mitspracherecht. Also sie haben schon Einfluss in den letztendlichen Text dieser KI-Konvention. Was ich mich jetzt frage ist, was bedeutet das denn eigentlich? Sprechen da Länder mit, die am Ende diese Regeln gar nicht umsetzen müssen, aber andere Länder beeinflussen?
Das wird sich zeigen. Also im Grundsatz stehen die Konventionen anderen offen und ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll. Wir wollen ja eben den Schutz von Menschenrechten und Demokratie und das ist das Mandat des Europarats auch nicht als etwas Regionales oder etwas Exklusives verstehen. Die einzige Anforderung, um mitzumachen, ist halt aber, dass man sich zum Mandat des Europarates bekennt. Und das ist eben dieser Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist dann auch die Grundlage, auf der die Konventionen verhandelt werden. Das heißt, es sind nicht Handelsverträge oder wirtschaftliche Verträge, die man da abschließt, sondern es sind Menschenrechtsverträge. Es sind Verträge zum Schutz der Demokratie. Natürlich ist es klar, die Staaten verfolgen dann da drin trotzdem nicht nur altruistische Werte, sondern natürlich knallharte staatliche Interessen. Und tatsächlich kann es sein, dass Staaten jetzt einen wesentlichen Einfluss ausüben auf die Verhandlungen und dann am Schluss gar nicht den Vertrag unterzeichnen bzw. ratifizieren innerstaatlich, also sich gar nicht eigentlich Teil dieses Vertrags werden.
Ja, und jetzt kommt hier ein großer Kritikpunkt rein, den Sie bringen in Ihrem offenen Brief, nämlich, dass da die Möglichkeit besteht, dass die Privatwirtschaft unter Umständen gar nicht Teil dieser KI-Konvention wird. Jetzt haben Sie gerade auch gesagt, das sind Menschenrechtsverträge, aber man könnte ja da auch sagen, Menschenrechtsverträge, das sind ja Rechte, die Menschen haben gegenüber dem Staat, nicht der Privatwirtschaft. Warum muss die Privatwirtschaft Ihrer Meinung nach trotzdem da mitbedacht werden?
Das ist so, dass Menschenrechte ursprünglich als Rechte gegenüber dem Staat konzipiert sind. Der Staat hat aber auch die Pflicht, vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, also Menschenrechtsverletzungen von Dritten. Und es ist heute auch schon weitgehend anerkannt im internationalen Recht, dass Konzerne zumindest die Pflicht haben, Menschenrechte nicht zu verletzen. Also wenn man denkt an Lieferketten von Rohstofffirmen oder Textilfirmen oder eben auch Techfirmen, denke ich, macht das auch Sinn. Und jetzt haben wir vielfach gesehen, KI ist eben sehr oft in den Händen von Privaten. Zweitens kann KI Menschenrechte beeinflussen. Auch dafür haben wir Beweise. Sie können überwachen, diskriminieren, unsere Privatsphäre verletzen. Und der dritte Punkt, glaube ich, der wichtig ist, ist zu sehen, es geht eben in der Konvention neben den Menschenrechten auch um den Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, wir haben auch vielfach Beweise gesehen, dass eben auch unsere demokratische Debatte, zum Beispiel von Social-Media-Algorithmen, von KI-Chatbots und, geprägt sind. Also ich glaube, das sind alles Punkte, die zeigen, in diesem Fall sollten natürlich auch Unternehmen von der Konvention gedeckt sein.
Wenn man die Berichterstattung liest über die KI-Konvention des Europarats, dann bekommt man so ein bisschen den Eindruck, als wären die USA der Treiber hinter dieser Privatwirtschaftsausnahme. Ist das tatsächlich der Fall? Sind die USA diejenigen, die da am meisten gepusht haben, dass man die Privatwirtschaft aus der Konvention rausnimmt?
Ich würde sagen, es sind verschiedene Staaten im Raum mit einem Interesse, das Leben für die eigene Tech-Industrie möglichst angenehm zu behalten. Ich glaube, das kann man so sagen. Und natürlich haben diese Staaten unterschiedliches Gewicht. Und man kann sich vorstellen, welche Staaten dann eben ein großes Gewicht haben in solchen Verhandlungen und welche auch die anderen unbedingt mit an Bord behalten möchten. Das ist bis zu einem gewissen Grad Realpolitik. Aber ich denke schon, es ist natürlich besonders stoßend bei einer Konvention, deren Mandat es eben ist, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu schützen und nicht Industrieförderung zu betreiben.
Es gibt noch eine andere Kritik an der aktuellen Version der KI-Konvention. Eine weitere Ausnahme, und das ist die staatliche Sicherheit. Die betrifft ja nun wiederum im Gegensatz zur Privatwirtschaft den Kern der Menschenrechte. Wo sehen Sie denn da die Gefahr? Also was sind Szenarien, die Sie befürchten, die künftig eintreten könnten, trotz KI-Konvention?
Genau, die Idee gemäß dem letzten veröffentlichten Entwurf ist tatsächlich, es gibt verschiedene Optionen immer noch, aber die Grundidee, dass man diesen Bereich der nationalen Sicherheit ausnimmt vom Anwendungsbereich der Konvention. Das heißt dann also, dass die Sicherheitsbehörden keine zusätzlichen Verpflichtungen zu befürchten haben, wenn es jetzt eben, wenn diese Konvention dann auf staatlicher Ebene umgesetzt wird. Das Problem ist einfach, dass unter diesem Deckmantel von nationaler Sicherheit kann sehr, sehr viel Verschiedenes verstanden werden. Und unterschiedliche Staaten, das kann man sich vorstellen, verstehen das auch sehr unterschiedlich. Wir haben doch 46 Staaten, nur schon im Europarat. Wir kennen alle die Diversität dieser Staaten. Zusätzlich ist einfach nationale Sicherheit auch ein sehr vages Konzept. Also es gibt keine rechtliche Definition, auf die man sich allgemein geeinigt hat. Und es betrifft aber halt in der Tendenz oft Kontexte, wo eben, wie Sie angesprochen haben, dieser Menschenrechtsschutz besonders wichtig ist. Also man denke an Migration, an die Überwachung des öffentlichen Raums, aber durchaus auch an solche Dinge wie demokratische Wahlen.
Ist das dann möglicherweise aber auch so ein Einfallstor in der Argumentation, dass dann sämtliche Technologien, die auf dem Markt sind, zählen als eine Technologie, die man braucht, um die innere Sicherheit zu schützen zum Beispiel?
Ich glaube schon, dass ein gewisser Rechtfertigungsdruck dann da ist, wenn man das machen möchte. Aber wiederum, das wird auf der nationalen Ebene umgesetzt und in den verschiedenen Staaten, glaube ich, ist dann auch diese Anforderungen an diese Rechtfertigung sind dann einfach sehr unterschiedlich, oder? Oder es werden mit Ausnahmesituationen kann dann einfach auch sehr, sehr viel entschuldigt oder legitimiert werden.
Wir haben es eben schon besprochen, der Europarat, der ist nicht die EU, aber er besteht natürlich zu einem großen Teil aus EU-Staaten. Welche Rolle spielt denn die EU jetzt bei dieser KI-Konvention? In der EU wird ja gerade der AI Act finalisiert, also das ist das KI-Regelwerk der Europäischen Union. Würden Sie sagen, die EU-Staaten, die sind jetzt schon auch ein bisschen daran interessiert, ihr eigenes Regelwerk zu pushen auf internationaler Bühne, oder spielt das keine Rolle?
Ich glaube, sie sind in erster Linie daran interessiert, das so kompatibel wie möglich zu halten. Was man sehen muss, ist aber, dass das zwei ganz andere Regulierungsansätze sind. Der AI Act der EU, das ist ein Produktsicherheitsgesetz. Also das guckt sich KI an durch die Brille der Produktsicherheit und möchte halt Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte schützen. Und wenn sozusagen die KI-Systeme als genügend sicher beurteilt werden, dann kriegen sie auch wirklich diese CE-Stempel, den man von Kindersitzen und so weiter kennt. Und dann können sie auf den Markt gebracht werden. Das ist wirklich eine ganz andere Logik des Gesetzes, ein ganz anderer Ansatz als bei der KI-Konvention, wo es ein internationaler Vertrag ist zum Schutz von Menschenrechten und Demokratie. Das heißt, sie sind zwei ganz verschiedene Ansätze und sollen sich auch ergänzen. Aber natürlich ist die EU hier besonders interessiert, dass man diese beiden Anforderungen, die da kommen, sowohl aus Brüssel als auch aus Straßburg, dass man die dann möglichst einfach auch vereinen kann in der nationalen Umsetzung.
Jetzt haben wir gerade über Kritikpunkte in diesem ersten Draft gesprochen. Wir haben über die Privatwirtschaft gesprochen. Wir haben über die Ausnahme innere Sicherheit gesprochen. Nächste Woche soll jetzt nochmal abschließend über diese KI-Konvention verhandelt werden. Sehen Sie denn aus der Perspektive der Zivilgesellschaft noch Chancen, dass sich da irgendetwas ändert an diesem ersten Entwurf, der jetzt gerade auf dem Tisch liegt?
Also ich glaube, es muss noch Verhandlungsspielraum geben, weil wirklich verschiedene Optionen, das sieht man auch in der veröffentlichten Version ganz gut, verschiedene Optionen auf dem Tisch liegen. Das heißt, es müssen Lösungen gefunden werden für unterschiedliche Positionen. Was wir sehen werden, ist halt, ob die Konvention dadurch einfach noch mehr weich gespült wird und am Schluss auch wirklich ein Vertrag ist zur Förderung der Interessen von Unternehmen und Sicherheitsbehörden, aber in einem Menschenrechtsgewand, oder ob hier tatsächlich einfach auch Verhandlungsresultate erzielt werden, die dann tatsächlich uns auch zu schützen vermögen.
Sie haben gerade gesagt, es könnte auch sein, dass dieser erste Entwurf eher weich gespült wird. In welche Richtung tendieren Sie da?
Also unserer Meinung nach ist der Entwurf jetzt schon weich gespült. Ich glaube, man hätte hier nochmals anders vorangehen können, wenn es wirklich auch um das Mandat der Konvention geht. Ich glaube, es wurden schon sehr viele Kompromisse, haben den Eingang gefunden in diese Konvention. Wir hätten uns ein höheres Schutzniveau gewünscht, schon jetzt. Aber es ist tendenziell so bei internationalen Verhandlungen, dass halt die ganz, ganz letzten Verhandlungsrunden dann auch nochmals entscheidend sind und auch sehr prägend sein werden. Und das werden wir jetzt nächste Woche sehen. Es ist auch nicht so, dass wir als Zivilgesellschaft alles mitkriegen. Vieles läuft hinter den Kulissen. Die Zivilgesellschaft ist zwar im Plenum der Verhandlungen noch dabei, aber nicht mehr wirklich in den Verhandlungen, wo dann effektiv an der Konvention geschrieben wird. Und das ist natürlich sehr schade, auch für die Qualität der Konvention, glaube ich. Wir wissen alle, das KI-Thema ist eher ein neues Thema. Nicht alle StaatenvertreterInnen sind jetzt, haben wirklich eine Expertise zum Zusammenhang von KI, Menschenrechten und Demokratie. Und diese Expertise fehlt natürlich jetzt auch in gewissen Gremien und auch, ich glaube, die Vertretung der Interessen der Bevölkerung, die dann fehlt.
Angela Müller von der Organisation Algorithm Watch in der Schweiz. Wir danken für das Gespräch. Und wenn die EntscheiderInnen des Europarats in Straßburg zusammenkommen am Montag, dann wird sie und werden andere NGOs erstmal nicht mit am Tisch sitzen. Was muss ein Hund können, um ein guter Therapiehund zu sein? Oder besser, was für ein Wesen sollte er haben? Ist er ängstlich, zutraulich? Wie reagiert er auf Störungen? Und kann er sich entspannen, auch wenn es um ihn herum hektisch wird? Das rauszufinden ist ein Job von HundetrainerInnen, also noch. Denn auch hier gibt es Forschende und Unternehmen, die sagen, da könnte doch künstliche Intelligenz helfen. Ein interdisziplinäres Forscherteam hat dazu Algorithmen entwickelt. Ein Startup aus den USA will die KI praktisch anwenden. Thiele Schmidt hat sich das erklären lassen und mit einer Hundetrainerin über die Technologie gesprochen.
Bommel ist ein Golden Doodle, 7 Monate alt, hat weiches, weißes Fell, ist neugierig, gechillt, verspielt und hat keine Angst vor Menschen. Also so, wie man sich einen Schulhund vorstellt. Oder gar einen Therapiehund. Das kann Ariane Ulrich herausfinden.
Und jetzt fasse ich ihn an. Ich fasse ihn über den Kopf, touche ihn so ein bisschen auf den Kopf, halte ihn fest, nehme ihn mal ein bisschen hoch. Oh, du bist toll, klasse, machst du das. Und er sagt, du bist ganz schön gruselig, Ariane, warum machst du sowas? So gut kenne ich dich ja nun auch wieder nicht. Also er zeigt ein bisschen Meideverhalten, hechelt stark, versucht wegzukommen, macht aber alles freundlich. Ne? Er sagt nicht, ich beiß dich gleich, wenn du weitermachst. Er wird nicht steif, er starrt mich nicht an. Er findet es nur doof, das ist auch sein gutes Recht. Deswegen mache ich das auch, um zu gucken, wie er in einer Situation reagiert, die ihm nicht gefällt.
Ariane Ulrich ist Hundetrainerin im brandenburgischen Zossen. In ihrer Hundeschule Mensch-Hund werden unter anderem Schulhunde ausgebildet. Also solche, die zum Beispiel um die Schüler herumschleichen und sich streicheln lassen. Um herauszufinden, ob Bommel dafür geeignet ist, würde Ariane als nächstes schauen, wie er auf Geräusche oder in Stresssituationen reagiert. Denn ein Schulhund darf unter keinen Umständen aggressives Verhalten zeigen.
Jetzt lasse ich ihn wieder los. Was macht er dann? Er schüttelt sich. Sagt, oh, ein Glück, hört sie auf. Und dann nimmt er sein Bällchen und rennt wieder weg. Also grundsätzlich erstmal freundlich, weil er keine Anzeichen von aggressivem Verhalten zeigt. Ist erstmal ein gutes Zeichen.
In Zukunft könnte künstliche Intelligenz helfen, die Persönlichkeit von Hunden einzuschätzen, um damit schon frühzeitig herauszufinden, ob sie das für Therapiehunde nötige Gemüt haben. Ein interdisziplinäres Forscherteam hat dazu einen Algorithmus entwickelt.
Es ist super interessant. Das kann man erstmal sagen. Der Algorithmus bezieht sich ja auf dieses C-Bark. Und dieses C-Bark ist eine Fragebogengeschichte. Das heißt, es hat zigtausende Hunde über Fragebogen und Verhaltensweisen eingeschätzt und daraufhin diese Persönlichkeitsmerkmale erstellt.
Wie reagiert der Hund auf die Türklingel? Wie, wenn ein fremder Mensch das Haus betritt? Das sind zwei der über 100 Fragen aus dem C-Bark-Fragenkatalog. Auf dieser Grundlage haben Forscher aus London und der University of Pennsylvania den Algorithmus entwickelt. Muhammad Amir Hosseini von der University of East London.
The results revealed 5 distinct personality types in dogs.
Die etwa 100 Fragen des C-Bark-Fragebogens wurden in 5 Hauptkategorien gebündelt, sagt Amir Hosseini. Unter anderem anhänglich, ängstlich, leicht erregbar, ruhig, angenehm. Mithilfe des Algorithmus, so der Dozent für Informatik und digitale Technologien, könne die Persönlichkeit eines bisher unbekannten Hundes mit 99% Genauigkeit vorhergesagt werden.
We believe that our findings could help dog training agencies.
Die Forscher glauben, dass Hundetrainer mit den Ergebnissen herausfinden können, welcher Hund zum Beispiel ein guter Assistenzhund wäre. Mit dem Hundetechnologie-Startup Dogvata aus Miami, Florida, haben die Forscher einen kommerziellen Partner gefunden. Durch Körpersensoren sollen Bewegungsdaten und psychologische Messwerte der Hunde mit dem Algorithmus abgeglichen werden, um so bessere Trainingsergebnisse zu erzielen.
To achieve better training outcomes.
Hundetrainerin Ariane Ulrich könnte sich vorstellen, dass diese Körpersensoren dann Bewegung, Körperspannung und Stress messen und der Algorithmus das auswertet. Aber jeder Algorithmus ist eben nur so gut wie die Datenbasis, mit der er befüllt wurde.
Also jetzt, wo ich sehe, ist der Hund angespannt oder nicht, gucke ich mir die Körpersprache an, gucke ich mir die Beine an, gucke mir seine Augen an, seine Ohren und so weiter. Was viel einfacher ist, ist direkt den Cortisolspiegel zu messen. Also wie viel Stress hat der Hund in dem Moment? Wobei das nicht aussagt, dass der jetzt gleich aggressiv reagiert, sondern nur, welche Erregung ist im Hund drin. Also Bommel rennt jetzt hier rum und hat total Spaß, den Ball durch die Gegend zu schießen, kommt jetzt zu mir, guckt mich an, kriege ich jetzt noch ein Leckerchen. Da ist er auch aufgeregt, ne? Heißt nicht, dass er aggressiv ist, aber schafft er es auch runterzukommen, schafft er zu entspannen, wenn er sich jetzt hier hinsetzt, wie lange dauert das, bis er wieder entspannt? Das ist ein wichtiger Faktor und diese Sachen gehören dann alle mit rein und ja, das kann eine Maschine dann natürlich bestimmt viel einfacher messen. Aufpassen!
Bommel, der junge Golden Doodle, kam als Welpe aus dem Tierheim zu uns. Es war nicht schwer, ihn einzuschätzen, zu merken, dass er zu uns passt, dass er ein zugewandtes Wesen ist. Das ist allerdings die Ausnahme. Viele Tierheimhunde haben Störungen. Und auch da, so die Forscher, könne die KI helfen.
The rescue organizations or shelters.
Tierheime könnten so die Hunde besser einschätzen und trainieren, sagt Muhammad Amir Hosseini. Und besser vermitteln, damit Hund und Mensch auch zueinander passen.
Da ist natürlich nicht schlecht, wenn es ein System gibt, was die vorhandenen Trainer unterstützen kann, weil in der Regel sind zu wenig Trainer im Tierheim bei der Menge der Tiere, die momentan da sind. Wenn das dann funktioniert, ist es mit Sicherheit eine Hilfe. Am Schluss muss es immer trotzdem der Mensch mitentscheiden.
Zurück zu Bommel. Prinzipiell ist er als Therapiehund schon mal nicht ungeeignet. Das ist der erste Eindruck von Ariane Ulrich. Aber am Ende kommt es eben nicht nur auf den Hund an, sondern auch auf den Menschen.
Natürlich musst du was lernen. Du musst vor allem deinen Hund lesen lernen. Du musst herausfinden, wie der sich fühlt in den jeweiligen Situationen und musst wissen, wie er reagiert, damit du präventiv agieren kannst. Und natürlich müssen die auch bestimmte Sachen einfach können. Die müssen in Ruhe liegen können. Das heißt, die müssen gelernt haben zu entspannen. Das sind aber Sachen, die man trainiert. Und die musst du natürlich wissen als Mensch, um sie ihm beibringen zu können.
Ja, guter Hinweis, ne? Kann ich gleich mal bei mir anfangen. Dann kann ich es vielleicht auch irgendwann mal einem Hund beibringen mit dem Entspannen. Thilo Schmidt über die Idee, eine Art KI-getriebene Assistenz für Hundetrainings zu entwickeln. Das war Breitband für diese Woche. Hier in der Redaktion freuen wir uns über konstruktive Kritik an breitband@deutschlandfunkkultur.de und über Empfehlungen auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Ein großes Dankeschön geht raus an Markus Richter, Redakteur der Sendung, und an Pia Behme, die diese Woche über alles den Überblick behalten hat. Ich bin Jenny Gensmer und sag Tschüss.